Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Sie waren Brüder, Zwillinge, Esau und Jakob. Sie kommen relativ am Anfang in der Bibel vor. Der eine ist ein rauer und zäher Mann, Esau. Der andere, Jakob, wirkt etwas sanfter. Esau geht gern raus in die Wildnis. Er ist ein guter Jäger. Jakob versteht sich auf Schafe und Ziegen, auf die gezähmte Natur. Unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Beide wachsen sie zu einer Zeit auf, in der Erstgeborene eine besondere, eine bevorzugte Stellung in der Familie hat. Der älteste Sohn ist der Alleinerbe und Liebling des Vaters. Auf ihn wird einmal alles übergehen. Er wird der Familie vorstehen. Er wird auch dem Jüngeren sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Sie sind Zwillinge. Älter ist Esau. Es gibt zwei Ereignisse im Leben dieser Brüder, die entscheidend für ihr ganzes Leben sein werden. Ich will sie erzählen. An einem heißen Sommertag kommt Esau von der tagelangen Jagd zurück. Er ist ausgehungert. Endlich ist er wieder bei den Zelten. Sein Proviant ist schon länger aufgebraucht. Seine Wasserflasche seit Stunden ausgetrunken. Er ist auf dem Weg zur Küche oder zur Feuerstelle. Eine Küche gab es damals wahrscheinlich noch nicht. Und da ist sein Bruder, Jakob. Der hat gerade gekocht. Das trifft sich gut. Der Magen knurrt, das Essen duftet. Esau hat nur eines im Kopf: Futter, Energie, Füllung für das Loch im Bauch. Ein dicker Linseneintopf köchelt da. Herrlich riecht's. Jakob, gib mir was davon. Der hantiert noch mit irgendetwas herum und wendet sich seinem Bruder zu. Und Jakob hat diesen Blick drauf, den Blick, den er immer drauf hatte, wenn er wusste, was er wollte. Klar, ist nur, wenn ich dein Erstgeburtsrecht bekomme. Die beiden sehen sich an. Und dann sagt Esau: Gib her, was soll's? Dann bekommst du halt das Erstgeburtsrecht. Was bringt es mir schon? Ich muss eh einmal sterben. Dann habe ich auch nichts davon. Jetzt habe ich Hunger. Jakob nickt zufrieden und lächelt. Gibt seinem Bruder das Essen, dazu Brot. Sie geben sich die Hand. Das ist die erste Geschichte. Die Bibel erzählt sie und schließt mit folgendem Satz. So verkaufte Esau sein Erstgeburtsrecht. Die zweite Erzählung spielt sich Jahre später ab. Es geht für den alten Vater der beiden, Isaak, aufs Ende zu. Die Familie spürt es und der alte Isaak ruft seinen Lieblingssohn, den Esau, zu sich. Mein Sohn, ich werde bald sterben. Es ist an der Zeit. Geh noch einmal für deinen Vater auf die Jagd und bereite ihm das gute Wildbret zu, ja, das ich so liebe. Dann sollst du meine letzten Worte, die letzten Worte des Vaters hören, den Segen, den ich dir zuspreche. Esau zieht los auf die Jagd. Dieses Gespräch in den Zelten, dort in der Einöde, das hat Rebekka mitbekommen. Das ist Isaaks Frau. Und sie hat auch einen Lieblingssohn. Und der heißt Jakob. Und Rebekka hat andere Pläne für ihn, als die Kultur es vorsieht. Sie will, dass Jakob den Segen bekommt. So beginnt der Betrug. Jakob, der sich aufs Kochen versteht, würzt und pfuscht mit Verstand ein Gericht zusammen, das wie Wildbret schmeckt. Und seine Mutter sorgt dafür, dass sich Jakob so anfühlt und riecht wie Esau. Wie Esau, der nicht nur rauer ist, sondern auch so aussieht, viel behaarter als sein Bruder. So tricksen sie mit Fellen von Tieren, die sie ihm über die Arme ziehen, und mit der ungewaschenen Kleidung des Bruders herum. Sie wollen den Vater täuschen, denn er ist im Alter blind geworden. Eine spannende Szene schließt sich an. Beinahe bemerkt der Vater den Betrug. Isaak kann sich nicht auf seine Augen verlassen. Er hört Jakobs Stimme, doch er fühlt und riecht Esau. Er schmeckt wild und tatsächlich, er segnet Jakob, den er für Esau hält. So setzt der Vater mit seinem Segen den Betrüger über den Betrogenen. Der zweite steht nun über dem ersten. Unwissentlich dreht der Vater die Tatsachen um. Jakob ist nun gesegnet. Und dann kommt Esau mit Wildbret. Er kommt zu seinem Vater. Und der kapiert, was gelaufen ist. Es dauert nicht lang. Und er erfrickt und er merkt, ich wurde getäuscht. Und so sagt der Vater selbst dem Sohn, was geschehen ist, und schließt mit den Worten: Dein Bruder ist gesegnet und wird gesegnet bleiben. Esau zürnt, er schreit auf, ja, er rastet aus. Hast du keinen Segen für mich, Vater? Dein Bruder hat den Segen weggenommen, antwortet der. Hast du nicht einen Segen für mich, Vater? Esau fragt mehrmals nach. Er will den Segen. Und er bekommt einen, aber nicht den Erstgeburtssegen. Er wird entlassen mit den Worten, dass er sich letztlich seinem Bruder unterordnen muss. Das ist der Anfang der Geschichte dieser Brüder. Ich habe sie erzählt, weil unser heutiger Bibelabschnitt aus dem Hebräerbrief auf diese Ereignisse Bezug nimmt. Es sind noch ein paar andere Erlebnisse und Geschichten aus dem Alten Testament, die vorkommen in dem Bibelabschnitt, aber ich möchte heute über diese Geschichten reden. Es geht um das Verpassen der Gnade. Der Hebräerbrief formuliert es so: Es kann eine bittere Wurzel aufwachsen, wenn Gnade verpasst wird. Und die Verbitterung verbindet der Hebräerbrief mit Esau. Im 12. Kapitel des Hebräers steht: Macht die müden Hände und die erlahmten Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand Gottes Gnade versäume, dass keine bittere Wurzel aufwachse, die Unheil anrichtet und viele werden durch sie vergiftet. Niemand soll unmoralisch oder ohne Gott leben wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er verworfen. Er fand keine Möglichkeit, seinen Sinn zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, den man anfassen kann, nicht zu dem brennenden Feuer, zu Dunkelheit, zu Finsternis und Sturm. Ihr seid auch nicht zu dem Schall der Trompeten gekommen und zum Dröhnen der Worte. Die Menschen, die das hörten, baten darum, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen, denn sie konnten die Anordnung nicht ertragen. Sogar ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, die Erscheinung am Sinai war so furchtbar, dass Mose sagte: Ich habe Angst und zittere. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der über alle Gericht fällt, und zu den Gerechten. Sie sind schon zur Vollendung gelangt und ihr Geist ist schon bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes, und zu dem Blut, mit dem ihr besprengt seid und das machtvoller redet als das Blut Abels. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist, der so zu euch spricht. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist, der so zu euch spricht. Gott spricht so zu uns durch die Erlebnisse der Menschen, die schon ein paar tausend Jahre zurückliegen. Gott spricht durch die Worte und Geschichten der Bibel und durch die Deutung dieser Geschichten durch den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief warnt mit diesen Berichten vor Bitterkeit an dieser einen Stelle. Gott selbst spricht durch einen Bruderzwist. Achtet darauf, dass niemand Gottes Gnade versäume, dass keine bittere Wurzel aufwachse, die Unheil anrichtet, und viele werden durch sie vergiftet. Gnade kann versäumt werden. Jeder Christ, jede Christin, wir können die Gnade versäumen. Und Gnade wird versäumt, so beschreibt der Hebräerbrief, durch eine fleischliche Gesinnung. Und Gnade wird versäumt durch das Suchen der Verantwortlichkeit bei anderen. Dadurch wird sie verpasst. Was war denn die Gnade im Leben von Esau? Die Gnade war, dass er der Erstgeborene war. Er war der erste Sohn. Das war sein Glück, sein Geschenk. Das war ihm gegeben. Er hat sich die Reihenfolge seiner Geburt doch selbst nicht aussuchen können. Er hat sich die Erstgeburt auch nicht verdient und das Recht nicht erworben. Doch dieses Recht der Erstgeburt verachtet Esau. Wie kam es dazu? Durch eine fleischliche Gesinnung. So beschreibt es die Bibel, fleischliche Gesinnung. Was ist damit gemeint? Fleisch ist in der Bibel ein Sammelbegriff für das Sichtbare und Sinnliche im Leben. Esau verpasst die Gnade, weil ihm der Hunger nach einem guten Essen wichtiger war als die Gnade, die Stillung des Hungers. So wird es erzählt. Damit ist nicht gemeint, dass Essen und Hunger, ja, dass das Sichtbare, das Sinnliche etwas grundlegend Falsches wäre. Esau darf essen. Das Problem war, es war ihm wichtiger als sein Erstgeburtrecht. Er hätte seinem Bruder doch auch sagen können, was willst du mit so einem Handel? Lass mich damit in Frieden. Willst du mich allen Ernstes mit einem billigen Linsengericht um das Wertvollste bringen, das ich habe? Behalt dein Essen, ich nehme vom Brot. Verachte die Gnade nicht, Bruder. Doch genau das tat Esau nicht. Und der Hebräerbrief greift das auf, um uns darauf hinzuweisen, dass das Fleisch Potenzial hat, uns vom Wichtigsten abzulenken. Ganz basal kann Essen wichtiger sein als Gottes Gnade in unserem Leben. Andere jagen den lieben langen Tag dem Wunsch hinterher, endlich in eine bestimmte Stadt ziehen zu können, ein Eigenheim zu besitzen, heiraten zu können, Kinder zu haben. Das alles ist mit Fleisch gemeint. Fleisch sind alle Dinge im Leben, durch die ich mir erhoffe, Glück zu bekommen. Weil letztendlich will ich mich dadurch erlösen. Erlösen von den widrigen Dingen im Leben. Erlösen von meinem Missmut. Erlösen von meiner Traurigkeit. Woran merke ich also, dass ich fleischlich gesinnt bin? Den Spruch aus der Werbung, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was muss in meinem Leben fehlen, damit ich nicht mehr ich bin, sondern hungrig bin und dadurch mich auch ein bisschen verändere. Immer dann, wenn ich merke, dass ich nicht der bin, der ich eigentlich bin, weil ich Hunger nach etwas habe, nach Besitz, nach Land, nach Einfluss oder was es auch ist, dann merke ich, wo ich fleischlich gesinnt bin. Ich jage hinter diesen Wünschen her und dabei werde ich blind für das Wertvollste, was es gibt, blind für die Gnade. Denn mein Leben wird so ausgerichtet auf Haus, Hof, Auto, Beruf, Kinder und was es sonst noch im Leben gibt. Und die Gnade wird verpasst. Ich werde blind dafür, dass in jedem Leben, ob ich nur halb bekleidet umherlaufen muss, weil ich kaum Geld dafür habe, dass ich täglich was zu essen bekomme. Ich werde blind dafür, ob ich im Samtanzug durchs Leben laufe und alles habe. Ich werde blind dafür, dass das Wichtigste die Gnade Gottes ist. Was ist nun die Gnade? Die Gnade ist, dass wir ein Erbteil haben, ein Erbe, und zwar alle. Uns allen ist mit Jesus das Erstgeburtsrecht angeboten. Weil Jesus auf die Welt gekommen ist, ist uns der Himmel versprochen. Weil Jesus ist, gibt es Vergebung. Weil Jesus ist, gibt es Frieden mit Gott. Weil Jesus ist, dürfen wir sagen, zum Herrn, lieber Vater, Papa. Wir können sagen, Papa im Himmel. Weil Jesus da ist, haben wir Zugang zu Gott, Zugang zum Herrn. Das ist die Gnade. Das Fleisch hat Potenzial, uns davon abzulenken. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und der Hebräerbrief geht noch einen Schritt weiter und sagt uns heute die Wahrheit klar und schonungslos. Wie ist das nun, wenn jemand bitter wird? Wer die Gnade verpasst, wird bitter. Und der beginnt dann die Verantwortlichkeit für sein Leben, die Verantwortlichkeit, dass man so darben muss, dass es so bitter zugeht, bei anderen zu suchen. Das Problem Esaus war nicht, dass Jakob der Liebling der Mutter war. Das Problem Esaus war nicht einmal, dass er betrogen worden war. Das Problem Esaus war, dass er die Gnade nicht als solche in Ehren gehalten hat. So meint der Hebräerbrief. Denn Esau fand keinen Raum, er fand keine Möglichkeit mehr, neu zu denken, umzukehren, ja, Buße zu tun, obwohl er es unter Tränen suchte. Er brachte es nicht fertig, seinem Vater zu sagen, dass er selbst es war, der die Gnade vor Jahren verachtet hatte. Er brachte es nicht fertig, sein Handeln zu überdenken. Er achtete nur auf das Handeln Jakobs und auf das Handeln seines Vaters. Er brachte es nicht fertig, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen, sondern er wollte, dass sein Vater es rückgängig macht. Rückgängig macht, was nicht rückgängig zu machen war. Der gestandene, raue und starke Jäger war auf einmal wie ein kleines Kind, das in Tränen ausbricht, bettelt, in einen Tobsuchtsunfall sich wälzen hätte können auf dem Boden und es versucht, jeden und alles in Verantwortung zu nehmen, den Bruder, den Vater, nur sich selbst nicht. Und der Vater lässt sich die Verantwortung, die sein Sohn selbst suchen muss, nicht aufbürden. Isaak bleibt bei dem, was ist. Der, der die Gnade achtet, bleibt begnadigt. Der, der sie nicht achtet, trägt die Folgen seiner Missachtung. Und Esau achtet die Gnade nicht und wird an den Folgen seiner Missachtung bitter. An dieser Geschichte wird Esau bitter. In seinen Augen ist Jakob an allem schuld. Und der nächste Satz, so steht es in der Bibel, heißt: Und Esau gedachte, wie er Jakob umbringen möchte. Gnade kann verachtet werden. Und der Hebräerbrief warnt, das macht bitter. Und wer Gnade verachtet, sucht die Gründe dafür bei anderen. Ja, die Umstände sind es, die Gott mir zumutet. Die Armut, unter der ich darbe. Die Frechheiten, die sich die Reichen und Gottlosen herausnehmen. Deshalb geht es mir so schlecht. Wenn das Leben nur gerechter wäre, dann könnte ich vielleicht glauben, dass es Gott mit mir gut meint. Es gibt bis heute immer noch verworrenste Geschwistergeschichten, Familienkonstellationen mit Lieblingssöhnen und verachteten Kindern. Es gibt furchtbarste Geschichten innerhalb den vier Wänden. Und es gibt bis heute in diesen kompliziertesten und blödesten Lebensumständen, ja unter den ungerechtesten Schmerzen, immer noch Gnade. Denn jedem Menschen wird Gnade angeboten, egal unter welcher Ungerechtigkeit ein Mensch leidet. Es gibt auch die fromme Version der Bitterkeit. Gott mutet mir so viel zu. Andere dürfen es leicht haben. Sie dürfen Urlaub machen. Ich kann das nicht. Andere dürfen ein Haus bauen. Ich darf aber nicht. Der Herr hat es mir verwehrt. Andere können viel tiefer und inniger glauben, aber ich nicht. Bei mir ist das einfach anders mit dem, was ich mitgemacht habe. Hinter solchen Worten versteckt sich Bitterkeit, die die Gnade missachtet. Denn in jedem Leben, in deinem Leben, gibt es das Angebot der Gnade. Das ist unser Geburtsrecht und es braucht den richtigen Platz. Die Gnade muss an den richtigen Platz im Leben gestellt werden. Denn Gnade will, so lehrt es uns die Geschichte von Esau und Jakob, immer angenommen und gewollt sein. Gnade wird verpasst, wenn das Angebot Gottes ausgeschlagen wird. Das Angebot der bedingungslosen Annahme und Vergebung für das, was mich von Gott trennt, für die Sünde. Das ist das Größte und Wichtigste, das ein Mensch im Leben haben kann. Frieden mit Gott. Das ist die Gnade Gottes. Und das kann nicht hoch genug geschätzt werden. Gnade gehört an die erste Stelle im Leben. Denn Gnade kann nicht durch die widrigsten Lebensumstände aufgehoben werden. Wie entgehe ich heute der Bitterkeit? Wie kann ich heute die Gnade hochschätzen? Der erste Schritt ist das Erkennen und Zugeben der Dinge im Leben, die mich nicht ich sein lassen wollen, weil ich hungrig bin. Sich dem aussetzen, dass es im Leben Dinge gibt, die die Gnade an die falsche Stelle setzen, die die Gnade verdrängen. Und wenn ich bitter geworden bin über irgendetwas und es erkenne und ahne, dann kann ich das aussprechen und es bekennen. Genau das tun, was Esau nicht mehr vermochte. Die Gnade ist so groß, dass du es heute vermögen kannst. Etwas aussprechen, was mein Leben bitter macht, meine Einstellung zu den Dingen. Weil wenn ich das tue, dann macht es meinen Weg gerade, so wie es der Hebräerbrief beschreibt. Und auf geraden Wegen können schwach gewordene Knie einfach besser laufen. Und dann darf Gnade beansprucht werden. Das hilft. Gnade will angenommen werden. Gnade haben wollen heißt Sünder. Nicht nur Sünder zu werden, sondern Sünder zu bleiben. Nicht, weil man schon so lange unterwegs ist auf dem Weg des Glaubens, irgendwann in diese Einstellung kommen, ich brauche das gar nicht mehr so sehr. Wiederkommen mit denselben Geschichten, wiederkommen mit derselben Armut, wiederkommen mit denselben Kompromissen, die ich eingegangen bin und Gnade beanspruchen. Das verödet jede bittere Wurzel, die mir das Leben schwer macht und meinen Glaubensgeschwistern um mich herum. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.